Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen, herbstlich anmutenden Tag. Heute ist Dienstag, der 20. Oktober. Please don't stop the music. Eigentlich begann alles ja ganz harmlos. Eine junge Passantin namens Ida, vielleicht 16, vielleicht auch 17 Jahre alt, gibt dem ZDF-Heute-Journal auf der Straße ein kurzes Statement. Wie sie sich als Jugendliche so fühlt in Zeiten von Corona, wird sie gefragt. Und sie spricht auch über das, was sie vermisst. Na klar.
Jetzt ist seit März nicht mehr feiern. Und ich war davor dreimal die Woche irgendwo. Und das ist schon traurig. Also ich brauche das nämlich eigentlich. Ich bin darauf angewiesen und darauf zu verzichten, das geht mir schon echt ab. Deswegen wird diese zweite Welle auch so schwierig sein und deswegen werden auch wieder mehr Partys gefeiert, weil einfach so viele das mittlerweile krass vermissen.
So weit, so gut und auch menschlich nachvollziehbar, denkt man. Umso erstaunlicher, dass sich bei Twitter plötzlich eine Empörungswelle formiert von Leuten, die diese junge Frau als unverantwortlich beschimpfen. Dabei hat Ida nur ein Gefühl geäußert, ein Zeichen ihrer jugendlichen Vitalität gesendet. Sie sehnt sich nach sozialem Kontakt, nach Freundschaft, vielleicht auch nach Liebe und auf jeden Fall nach einem Ort ohne Eltern, ohne Lehrer und andere Schlauberger. Auch Podcast-Gastgeber zählen im Sinne dieser Definition zu den Berufsschlaubergern. Ida, das will ich ja nur sagen, vertritt eine Mehrheitsmeinung unter den Jugendlichen, die auch dann eine Mehrheitsmeinung bleibt, wenn sie nicht so ganz zu den aktuellen Corona-Disziplinierungen passen will. Durch weitere Verbote jedenfalls wird es nicht besser, sagt auch Leonard Gessner. Er ist 16 Jahre alt, er ist YouTuber aus dem Corona-Hotspot Bremen und politischer Buchautor ist er auch schon.
Also ich glaube, wenn man Partys und Feiern ganz verbietet, finden sie trotzdem statt und dann total ohne Regeln. Also wenn man nicht sagt, es dürfen 10 Leute, es dürfen 15, 20, ähnliches zusammenkommen, sondern sagt, es gibt gar nichts, halten sich einige trotzdem nicht dran und dann läuft sowas ganz aus dem Ruder.
Und was eigentlich sagt Luisa Deller? Sie ist Instagram-Star mit über 400.000 Followern, sie ist Podcasterin und mit 31 Jahren immerhin schon eine seniore Stimme in dieser Debatte.
Jetzt am Wochenende zu Hause zu sitzen, weil ich weiß, dass das natürlich das Vernünftigere ist, fühlt sich gleichzeitig auch irgendwie einsam an oder ja, schon einsam. Und nicht zu wissen, wie lange das andauert, ist natürlich ein Zustand, der besonders für die junge Generation etwas ist, was vorher nicht da war. Weil durch Social Media, durch am Wochenende sich verabreden, konnte man immer schnell irgendwo sein, schnell irgendwas miteinander machen. Und jetzt hat man einfach das Gefühl, das funktioniert alles nicht mehr. Und wenn man dann so emotional reagiert, wie das die Ida getan hat, ist das halt einfach nur menschlich und meiner Meinung nach total verständlich.
Fazit, die Pandemie muss bekämpft werden. Abstand halten, Maske tragen, alles klar. Aber es gibt auch ein Recht auf Lebenslust und auf Jungsein. An dem Tag, wo wir das bestrafen wollen, hat Corona gewonnen. Unsere weiteren Themen heute. Mit der französischen Bestseller-Autorin Emma Becker spreche ich über La Maison, ein Bordell, in dem sie 2 Jahre gearbeitet hat.
Viele Leute haben eine Meinung darüber, ohne zu wissen, was Sexarbeit eigentlich ist. Es ist ganz leicht zu sagen, oh ja, Emma Becker schreibt ein Buch, eine Idealisierung von Prostitution. Und das kommt oft von Leuten, die das Buch gar nicht gelesen haben.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, wie der Flugzeugbauer Boeing mitten in der Krise neue Hoffnung schöpft. Und wir hören in die Home Story rein, die RTL mit Charlotte und Friedrich Merz gedreht hat. Und Sie erfahren von dem Comeback der britischen Sängerin Adele, die jetzt allerdings vorher schnell noch auf Knopfdruck Humor beweisen muss.
Plötzlich packte mich die Erkenntnis, dass ich hier, in diesem Bordell, zu Hause bin und dass dieses Zuhause wunderbar ist. Und ich fragte mich etwas misstrauisch, wann ich mich verändert habe. Wann die Zimmer, der Geruch, die Mädchen aufgehört haben, mich einzuschüchtern und dieses seltsame Heim geworden sind. Wann genau ich mir hier, wie an einem vertrauten Platz, die ersten Freiheiten, die ersten Launen gegönnt habe.
So klingt das neue Buch La Maison der französischen Bestseller-Autorin Emma Becker. erotische Literatur mit gesellschaftlichem Tiefgang. Eine Hommage an die Liebe, an die gekaufte Liebe, an Frauensolidarität im Bordell und eine Hymne auf die Lebenslust der französischen Autorin mit der deutschen Großmutter. Hier gelesen von Franziska Knost.
Splitternackt, während die Freierseife an mir trocknete und den Geruch verbreitete, den ich unter Tausenden erkenne, spazierte ich durch das geschlossene Bordell.
Diese Emma Becker wollte ich kennenlernen, zumal sie von Paris nach Berlin umgezogen ist, eigens um ihre teilnehmende Beobachtung im Rotlichtmilieu in der deutschen Bundeshauptstadt zu starten. 2 Jahre hat sie in verschiedenen Bordellen gearbeitet, die meiste Zeit davon im La Maison in Wilmersdorf. Sie nimmt uns in ihrem autobiografischen Roman mit auf eine Reise. Eine Reise, die deswegen verstört, weil sie Denkgewohnheiten bricht und einen Perspektivwechsel herbeiführt. Es geht um Freundschaft, um Respekt und um Stolz unter Bedingungen, unter denen zumindest ich keine Freundschaft, keinen Respekt und eher Demütigung als Stolz erwartet hätte. Sie beschreibt ihren Schmerz und die Einsamkeit. Es dauert, heißt es in dem Buch, bis dein Körper wieder lernt, etwas zu fühlen. Aber sie trauert genau diesem Ort, an dem sie sich prostituiert hat, schließlich nach. Für mich allein, schreibt sie, blieb die Zeit stehen. Und ich stopfe mich mit Bildern voll. Wohin, fragt sie, geht die Seele der Orte, die so heftig bewohnt wurden? Einen schönen guten Morgen, Emma Becker.
Guten Morgen, Gebor.
Emma, ich gebe es frei raus zu, du hast mich verwirrt. Du bist in eine Elendswelt hinabgetaucht. Aus Prostitution, Zuhälterei und Drogen. Und du hast diese Elendswelt gar nicht als Elendswelt empfunden. Wie konnte das passieren?
Ich habe Glück gehabt, dass ich ein besonderes Ort gefunden habe. Und das war eigentlich, was wir auf Französisch Maison de Rendezvous nennen, so ein Terminhaus, wo man einen Termin nehmen könnte oder einfach spontan kommen könnte auch.
Aber du bist keine Hure, die ein Buch geschrieben hat, sondern du bist eine Schriftstellerin, die Hure geworden ist, um sich des Stoffes zu bemächtigen.
Ich war eine Hure und eine Schriftstellerin und eine Frau, alles gemischt.
Wie bist du auf diese Idee gekommen? Ist ja eine verrückte Idee. Die teilnehmende Beobachtung ist im Journalismus, auch in der Schriftstellerei, durchaus bekannt. Thomas Brusig ist durch Berliner Bordelle gestapft. Günter Wallraff wirst du vielleicht nicht kennen, aber in Deutschland war bei den Kohlekumpeln und bei den Billigarbeitern vom McDonald's. Trotzdem, das ist ja nochmal was anderes. Gehört Mut dazu, zu dem, was du gemacht hast?
Ich muss auch dazu sagen, dass ich damals auch mein Leben verdienen musste. Und dann ist die Frage gekommen, ob ich noch kellnern will oder ob ich was ganz anderes machen will. Und dann bin ich auf diese Idee gekommen. Und das war für mich perfekt, weil ich könnte dann praktisch mein Buch schreiben und währenddessen auch bezahlt werden. Und ich muss unbedingt wissen, wie das passiert, wie das läuft, wie man dieses Beruf übt.
Aber das Thema Erotik hat in deinem Leben schon vor dem Buch eine Rolle gespielt. Das beschreibst du ja auch. Zum Beispiel, wie du einem Freund einen flotten Dreier zum Geburtstag schenkst mit der russischen Frau, was ja ziemlich schief gegangen ist.
Larissa ist mit Schuhen fast 1,80 Meter groß. Ich habe noch nie eine so eisige Frau getroffen. Als hätte sich plötzlich alles geändert, entledigt sich Larissa ohne Vorwarnung ihres Kleides und stürzt sich auf Josef. Knutscht ihn auf den Mund. Aber Larissa gibt auch noch dieses animierende Mauzen aus Pornofilmen von sich. Und ich weiche Josefs Blick aus. Wir sind uns wortlos einig, dass diese Situation überhaupt nichts Sexuelles hat. Und wenn wir nicht aufpassen, explodieren wir vor Lachen. Sogar unsere Küsse klingen falsch.
Ja, also Erotik war immer irgendwie mein Bereich, aber ich würde das nicht als Erotik beschreiben, sondern als eine Faszination über das Begehren zwischen Männern und Frauen. Und mir interessierte damals wirklich die Beziehungen zwischen Freier und Prostituierten, wie das läuft. Und sind diese Beziehungen eigentlich so anders als die Beziehungen zwischen Mann und Frau allgemein?
Wie lautet deine Antwort nach 2 Jahren?
Ich denke, es ist natürlich anders, weil es handelt sich um Geld und das ist eine Dienstleistung. Aber die Beziehungen sind nicht so anders, als sich man das vorstellt. Es sind nur zwei Menschen, die sich irgendwie begegnen. Und Es gibt natürlich Geld dazwischen, aber zum Beispiel die Männer, die zu mir im Puff gekommen sind, waren viel höflicher als viele, viele Männer in mein normales Leben. Weil es gab dieses Regeln, dass man dafür bezahlen muss. Und irgendwie waren die Beziehungen manchmal ehrlicher und entspannter als im normales Leben, wo man ständig was von den anderen erwartet.
Welche Rolle spielt Macht insgesamt in der Beziehung Mann-Frau, aber hier im Besonderen? Ich hatte beim Lesen das Gefühl, dass du und auch deine Kolleginnen schon empfunden haben, vielleicht, dass sie mehr Macht sogar über Männer hatten in diesem geschützten Raum auch, in dem ihr die Regeln gemacht habt und nicht der Kunde, in dem ihr mehr wart, in dem Zuhälter auch in den Nebenzimmer waren, um Regeln durchzusetzen. Welche Rolle spielt das Thema Macht?
Also in dieses Haus, und ich denke, das ist auch wichtig, dass man das immer im Kopf behaltet. Ich habe kein Buch über Sexarbeit geschrieben, sondern über dieses Haus.
La Maison.
Und über La Maison, genau. Und das war ein besonderes Ort, weil man könnte da fühlen, dass die Frauen gut unterstützt waren und dass die Bedingungen gut gemacht waren, sodass es praktisch keine Gewalt gab. Bei La Maison fühlte man schon, dass die mächtigen Wesen die Frauen waren. Und ich war ein bisschen überrascht, weil wenn man für eine Frau bezahlt, dann würde man erwarten, der Kunde hat der Macht. Aber die Männer, wenn sie sich vor einer Frau finden, egal wie viel sie bezahlt haben, die fühlen sich immer sehr klein und sehr zerbrechlich und sehr schüchtern. Und das hat mich natürlich am Anfang ganz überrascht.
Überrascht und auch gefallen?
Ja, also das war für mich ja eine Art, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber Empowerment. Dass ich plötzlich dieses Smart zurückgenommen habe. Und man hat sich damals als Künstlerin empfunden, nicht als Hure, sondern als Künstlerin, wenn nicht irgendwie Göttin.
Das Bordell macht alle Huren zu Fürstinnen. Ich bitte ihn, mir zu folgen, und er stapft in respektvoller Entfernung hinter mir her. Als wir das Zimmer betreten, fragt er mich, warum ich dort arbeite. Ich sei so wunderbar. Ich glich hier so sehr einem Traum. Natürlich liebt er seine Frau. Sie streiten sich pausenlos. Das ist die Leere, die viele Liebespaare erleben, wenn sie alle Hoffnungen auf ein Kind gesetzt haben.
Zumindest war es offenbar ja Teil von Emanzipationsprozessen auch, die du und die Kollegin dort erlebt haben. Nicht nur Erniedrigung und eine Liebesarbeiterin im Sinne einer Dienstleistung, sondern ihr habt euch stärker gefühlt als draußen, hatte ich das Gefühl.
Also als draußen weiß ich nicht, aber zum Beispiel als ich angefangen habe, dachte ich, ich komme aus einem Land, wo Prostitution also irgendwie illegal ist. Es ist geduldet, aber nicht total legal. Und natürlich habe ich dieses Buch angefangen mit dem Gedanken, dass es nur gefährlich sein konnte. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich bleibe nur einem Jahr. Und natürlich, wenn wir über Macht reden, der Kontrast zwischen, was man normalerweise über Sexarbeit sagt und was in La Maison passierte, war so doll, dass ich mich natürlich sehr mächtig gefühlt habe. Aber es kommt immer drauf an, was für einen Tag man hat. Wenn man viel gearbeitet hat, dann hat man auch die Nase voll von Männern. Und das empfindet man nicht als Macht, sondern als eine Art Sklaverei, natürlich. Wenn man in so ein Haus arbeitet, merkt man ja, vielleicht ganz am Anfang denkt man, dass die Männer mächtig sind, aber guck mal, wie plötzlich schüchtern und höflich sind, wenn sie vor dir stehen. Und dann ja, muss man denken, ja, die Frauen sind eigentlich sexuelle, erotische, viel mächtiger als die Männer.
Dann gibt es ja auch andere Erfahrungen, die auch in dem Buch hier auftauchen. Und es gibt auch Menschen, die sagen, dass hier die Härte dieses Geschäfts und die Brutalität verharmlost würde. Was erwiderst du diesen Kritikern?
Ich würde schon gespannt sein, ob diese Leute, die das sagen, überhaupt was über Sexarbeit wissen. Viele Leute haben eine Meinung darüber, ohne zu wissen, was Sexarbeit eigentlich ist, wie die Frauen arbeiten, wo sie arbeiten, in welchem Zusammenhang. Und es ist ganz leicht zu sagen, oh ja, Emma Becker schreibt ein Buch, eine Idealisierung von Prostitution. Und das kommt oft von Leuten, die das Buch gar nicht gelesen haben. Hätte ich ein Buch über Ausbeutung in die Prostitution geschrieben, ich bin mir sicher, keine Hure wäre zu mir gekommen, um zu sagen, ja, aber sie reden nicht von den schönen Seiten dieses Berufs. Wenn man ein Buch über Sexarbeit schreibt, muss man unbedingt von Gewalt und Drogen und Pipapo reden, sonst heißt es Idealisierung. Ich habe kein Buch über Sexarbeit geschrieben, ich bin keine Journalistin, ich wollte auch keinen Bericht oder kein Reportage schreiben, ich bin Schriftstellerin. Und die Einzige, was ich mache, ist über meine Erfahrungen zu schreiben. Wenn ich eine schöne Erfahrung gehabt habe, dann ist es auch schön für mich und ich will auch, dass dieses Buch existiert, sodass die Frauen, die das Beruf machen oder die Frauen, die das Beruf machen würden, wissen, dass es nicht so laufen muss. Es muss nicht gewaltig sein, es muss nicht dunkel sein. Es kann auch so laufen wie bei La Maison. Und wenn so ein Ort existiert hat, dann bedeutet es, es könnte auch so laufen, wenn wir einmal die Huren zuhören und die Frauen, die wirklich dieses Beruf machen, freiwillig, ganz bewusst, dann können wir ein besseres Sexarbeit erfinden. Und ich denke, ich mache damit keine Idealisierung, sondern ich rede von Menschen, die ihr Leben sowieso verdienen müssen und sie verdienen auch gute Bedingungen, um diesen Beruf zu machen.
Ich habe das Gefühl, es stecken mindestens zwei Bücher in dem einen Buch. Mhm. Zum einen die erotische Erzählung und zum anderen aber auch ein philosophisches Buch über das Leben, über Familie, über Freundschaft, über Wärme, über Einsamkeit. Du hast ja deine Kolleginnen dort offenbar als Familie empfunden. Jedenfalls schreibst du sehr warmherzig über ein eigentlich kaltherziges Geschäft.
Ich denke, ich habe das auch als Familie empfunden, weil ich habe das gar nicht erwartet. Ich dachte, in dieses Beruf muss man einsam sein und man muss sich ständig verteidigen und verstecken und man muss ständig lügen. Und dann plötzlich habe ich mich zwischen diesen Frauen, also unter diesen Frauen gefunden, die so zärtlich zueinander waren, die so lustig waren, die so viel Humor haben. Ich denke, man muss das als Familie empfinden. Auch weil, wenn man diesen Beruf macht, fühlt sich man immer ein bisschen an der Seite gestellt in der Gesellschaft. Und ich vermute, wenn man so eine Tätigkeit übt, muss sich man auch eine Familie schaffen, auch wenn es nicht richtig existiert. Ich habe nicht so viel Kontakt mit meinen Ex-Kolleginnen behalten zum Beispiel, aber in der Zeit, jeden Tag, dass ich da war, hatte ich das Gefühl, ich war mit meinen Schwestern. Ich habe mich nie geschämt. Ich war im Gegenteil sehr stolz.
Für mich ist die Familie ein Ort, ein Moment, eine Umgebung, in der wir mehr als irgendwo sonst lachen und reden und uns anvertrauen. Wo wir die gleichen Probleme, die gleichen Siege, die gleichen Niederlagen kennen. Die Familie ist ein Ort, an dem die menschliche Rasse schöner, edler und zerbrechlicher wirkt. Eine Gemeinschaft sich über den Sumpf erhebt.
Wie geht's jetzt weiter? Ich meine, wie man in diese Szene hineingerät, hast du präzise beschrieben. Ist es leicht eigentlich, da wieder herauszukommen, auch im Kopf wieder rauszukommen, sich von dieser Bilderwucht und der Vielzahl der Gerüche, die du auch intensiv beschreibst, wieder zu lösen und zu einem neuen Thema weiterzuschreiten als Schriftstellerin? Oder braucht das seine Zeit?
Es ist auf jeden Fall ein Beruf, dass man irgendwie in seinem Kopf immer behaltet. Also ich war einmal Sexarbeiterin und jetzt bin ich für den Rest meines Lebens immer irgendwie eine Sexarbeiterin. Insofern, dass ich das nicht vergessen kann. Will ich auch nicht.
Das ganze Gespräch mit der Schriftstellerin Emma Becker hat deutlich länger gedauert und tiefer gereicht. Ich würde es Ihnen gerne am Samstag anbieten, als Morning Briefing Sonderpodcast mit Musik umrahmt und angereichert mit weiteren Originalzitaten aus Ihrem Roman La Maison.
Und was, Gabor?
ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, es wird hinter den Kulissen mächtig getuschelt. Und dabei geht es um die Gasversorgung unseres schönen Landes. Das Stichwort lautet Nord Stream 2. Das ist diese 1230 Kilometer lange Ostsee-Pipeline von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern. Von der Trump-Regierung wird ja Nord Stream 2 nicht gewollt und öffentlich auch sabotiert. Aber die Parole im Kanzleramt lautet: Wir halten durch. Und zwar bis nach dem Wahltag. Vielleicht ist der Trump dann weg und alles wird gut. Naja, bei mir ist jetzt Gordon Ripinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer, der sich in dieser Angelegenheit wirklich gut auskennt. Guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabor. Grüße dich.
Ist denn die Kanzlerin zu Recht optimistisch, deiner Ansicht nach?
Naja, Gabor, allzu viel Hoffnung sollte sich Angela Merkel jetzt nicht mehr machen, denn selbst unter einem Präsidenten Joe Biden, sollte er die Wahl gewinnen, dürfte es bei einem Nein der US-Seite zu diesem Projekt bleiben. Wir haben mit Robin Quinville gesprochen. Sie ist im Moment die Interimsbotschafterin in Berlin und ihre Botschaft ist klar, sie fordert den Stopp von Nord Stream 2.
Das haben in der Trump-Regierung allerdings auch schon viele gefordert. Warum könnte das, was die amtierende amerikanische Botschafterin euch sagt und im Innersten denkt, jetzt auch Wirklichkeit werden?
Ja, weil Quinville schon eine besondere Figur ist. Sie gehört eigentlich nicht zum Trump-Dunstkreis. Sie ist eine Karrierediplomatin, die war auch schon unter Barack Obama im Außenministerium. Und dass selbst sie sich nun so offen gegen dieses Projekt ausspricht, das zeigt, wie einsam es eigentlich um die Kanzlerin in Sachen Unterstützung für Nord Stream 2 geworden ist.
Danke, Gordon, für diese Innenansicht. Mehr dazu gibt's, wie ich dich kenne, im Hauptstadt-Newsletter von The Pioneer, richtig?
Ganz genau.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Dort, also an der Wall Street, kann Boeing auch zum Start in diese Woche weiter von positiven Nachrichten zehren. Das Pannenmodell 737 MAX soll noch dieses Jahr wieder fliegen. Und das genau ist jetzt das Thema mit unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Spätestens Ende Dezember soll die 737 MAX wieder in den USA fliegen. Und auch in Europa könnte es bald schon eine Freigabe geben. Nach anderthalb Jahren Flugverbot, Sophie. Heißt das jetzt, dass dieses Problem für Boeing also der Vergangenheit angehört? Was denkst du?
Naja, es ist ja noch nicht ganz spruchreif, es sieht aber gut aus und das wäre eben der Anfang des Neuanfangs. Denn eine Aufsichtsbehörde muss den Anfang eben machen und eine Fluglinie muss auch die erste sein und beides ist jetzt eben der Fall. Und es ist definitiv die optimistischste Aussage, die Boeing in anderthalb Jahren bekommen hat. Und die kommt im Fall der EASA, also der Europäischen Flugsicherheitsbehörde, aus dem wichtigsten Markt auch für Boeing. Und der Optimismus der Europäischen Flugsicherheitsbehörde, der hilft natürlich im Zweifel auch hier in den USA mit der Behörde FAA weiter. Und wenn die ihr Okay gibt, wird American Airlines ab Ende des Jahres Strecken mit der 737 MAX zwischen Miami und New York fliegen.
Schauen wir noch schnell auf den US-Ölmarkt. Dort steht ja eine milliardenschwere Fusion vor der Tür. Wie sieht sie aus und vor allem, wie, Sophie, wird sich das auf den internationalen Ölmarkt auswirken?
Ja, also in einem 10 Milliarden Dollar Deal will ConocoPhillips das Bohrunternehmen Contro Resources aufkaufen. Und das wäre die größte Übernahme im Bereich Schieferöl dieses Jahr. Und die wird die Konzentration natürlich nochmal stark erhöhen. Es gab dieses Jahr viel Übernahmeaktivität in diesem Bereich, einfach weil die Unternehmen so unter den fallenden Ölpreisen gelitten haben und unter der geringen Nachfrage. Durch die Akquisition verfügte ConocoPhillips, der größte Ölproduzent in Alaska, jetzt eben eine deutlich größere Präsenz in den USA und zwar nicht irgendwo, sondern im größten Ölfeld der USA, dem Becken zwischen Texas und New Mexico. Und diese Region steuert ein Drittel zu Amerikas Ölproduktion hinzu. Das kombinierte Unternehmen, das neue, wäre damit der größte unabhängige Ölkonzern in den USA.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass viele hierzulande meinen, die Ehefrau, der Ehemann, die Partnerin, der Partner spielten im Wahlkampf so gar keine Rolle. Und dann schauen die gleichen Leute mit verliebten Augen auf Michelle Obama oder auf Nancy Reagan oder die frühe First Lady Hillary Clinton. Von den Amerikanern lernen heißt siegen lernen, sagt sich deshalb Friedrich Merz. Der Mann will bekanntermaßen CDU-Chef und danach auch noch Kanzler werden. Jetzt hat er als seine Geheimwaffe Ehefrau Charlotte entdeckt und dem RTL-Fernsehen eine Homestory gewährt. Bis ins Privateste durfte der Sender zwar nicht, aber immerhin gab es im heimischen Sauerland ein Doppelinterview beim Wandern. Mit Charlotte und Friedrich Merz erschienen im Partnerlook Szenen einer Beziehung, die immerhin schon 40 Jahre hält.
Also ich finde, das Wichtigste ist eigentlich, dass man immer im Gespräch bleibt und das Verständnis füreinander. Und das ist dann schon Arbeit. Und nur wenn man das schafft, schafft man auch so eine lange Strecke.
Na, du kommst mit meiner Ungeduld manchmal nicht so gut klar.
Das stimmt.
Und ich merke bei meiner Frau, dass ihr Beruf des Richters eine gewisse Neigung mitbringt, gerne Recht haben zu wollen.
Oder? Also ich habe einen friedensstiftenden Beruf.
So bekommt der Kandidat Friedrich zumindest ein bisschen wärmende Sonne von Charlotte. Der Mann wird zum Mensch. Also, Frau Laschet und Frau Röttgen, jetzt sind Sie dran.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Wie die große britische Künstlerin Adele ihr Comeback zelebriert. Die 32-Jährige wird kommendes Wochenende erstmals seit 3 Jahren wieder auf einer Bühne stehen. Allerdings zunächst mal nicht als Sängerin, sondern sie wird die Comedy-Show Saturday Night Live bei NBC moderieren.
It's Saturday Night Live.
Ihre Fans hoffen natürlich, dass sie während der Show nicht nur kalauert, sondern ein neues Album ankündigt. Seit 2015 sitzen wir auf dem Trockenen, seither gibt's kein neues Album von ihr. Bei Instagram schreibt Adele jetzt, dass sie wegen des Auftritts aufgeregt und verängstigt sei. Das muss sie nicht sein, die Fans sind so ausgezehrt, die kleinste Geste zählt. Und falls ihre Witze nicht sitzen und ihr die Pointen verrutschen, dann sollte Adele das tun, was sie doch ohnehin am besten kann, singen. Zum Beispiel dieses kleine, harmlose Lied.
Hello.
Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten, einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the boy.